Wir sind online und ich darf alle ganz herzlich begrüßen. Darf sich gerne dazusetzen. Hat ja auch bestimmt seinen Anteil an dem Werk,
ja,
oder?
Ja, das meiste.
So, dann begrüße ich die Kollegen und diejenigen, die uns zugucken oder später hier in der Mediathek vielleicht sich noch anschauen, was wir hier heute besprechen. Vor allem darf ich ganz herzlich begrüßen den Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Carsten Schneider. Seien Sie ganz, ganz herzlich willkommen. Sie haben uns heute mitgebracht hier das Klimaschutzprogramm, heute ganz frisch beschlossen im Kabinett, genau in time. Und wir sind gespannt, denn die Ambitionen sind hoch, denke ich. Und wir sind ja, deshalb sehr interessiert daran, was Sie auf den Weg bringen wollen, um hier die Klimaziele bis 2030 zu erreichen und auch darüber hinaus. Denn das hat uns das Bundesverfassungsgericht aufgegeben, dass wir hier auch im Vorhinein planen müssen, wie gehen wir um mit den Emissionen, wie können wir die so gestalten und so rechtzeitig begrenzen, dass erstens nicht die Kipppunkte erreicht werden und zweitens auch nachfolgende Generationen noch Freiheiten haben, die vielleicht mit Emissionen oder jedenfalls mit Energieverbrauch verbunden sind. Deshalb will ich gar nicht weiter lange vorreden, sondern gebe Ihnen das Wort. Schön, dass Sie da sind, dass Sie das möglich machen können.
Klar, Frau Wurzel, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Einladung, aber auch für Ihre Arbeit. Ist wichtig. Ist auch eine Unterstützung für uns im Bundesumweltministerium. So interpretieren wir das jedenfalls. Ja. Ganz grundsätzlich ist natürlich eine Kontrollfunktion auch vollkommen klar. Aber Sie sind auch Auftraggeber als Parlament der Regierung. Und dementsprechend nehme ich das auch genauso wahr. Herr Vorsitzender, Sie haben bereits darauf hingewiesen, das Klimaschutzprogramm ist eine Punktlandung vom Zeitplan. Wir mussten heute nach dem geltenden Klimaschutzgesetz des Bundes für diese Legislaturperiode ein Klimaschutzprogramm vorlegen. Das habe ich einmal mit, das ist dieses. Ich habe es auch nicht ausgedruckt für jeden, weil ja, ist exakt und es ist natürlich abrufbar auf unserer Website, aber auch der Regierung und ist auch, glaube ich, allen nochmal verschickt worden als Kolleginnen und Kollegen auch zur Vorabinformation. Es gibt die Leitplanken vor, untersetzt mit konkreten Maßnahmen, wie wir bis zum Jahre 2040 und auch dann darüber hinaus die Treibhausgase in Deutschland reduzieren wollen, wie wir unserem rechtlichen, aber auch vor allen Dingen umweltpolitischen Verpflichtungen, denen der Nachhaltigkeit unseres Wirtschaftens und Lebens gerecht werden wollen. Wir hatten eine Lücke von Emissionen, zusätzliche Emissionen zu schließen, die wir übernommen haben aus der Vorgängerregierung, sind 25 Millionen Tonnen. Das Ziel ist bis zum Jahre 2030, im Jahre 2030 65% der Treibhausgasemissionen des Jahres 1990 zu reduzieren. Wir sind jetzt bei 48%, die wir geschafft haben, was schon sensationell ist, also halbiert. Und wir haben dabei preisbereinigten Wachstum von 48%. Also Klimaschutz und Wirtschaftswachstum können sich durchaus befruchten, wenn man das klug macht. Und wir haben vor, dies klug umzusetzen und dementsprechend in den vergangenen Monaten unter Leitung meines Hauses, Herr Tagungsleiter Göke und Herr Weiß leitet das zuständige Referat, haben den Prozess innerhalb der Bundesregierung gesteuert, manchmal moderiert und muss sagen, das war eine exzellente Zusammenarbeit mit allen Häusern, die dann auch jetzt ihren Ausdruck findet in den Beschlüssen, die wir heute im Kabinett vorangebracht haben. Was sind die, ich will ja noch sagen, dass wir bis 2040 ja jetzt auch das europäische Ziel, Minderungsziel haben von 90%, allerdings dort unter Beeinträchtigung von 5% Zertifikaten, die im Ausland auch erbracht werden können. Unser nationales Klimaschutzgesetz geht von 88% aus, sodass wir auch ein Level Playing Field Gleichklang zwischen den Ländern innerhalb der Europäischen Union haben. Das ist uns gelungen im November bei der Beschlussfassung im Umweltministerrat, bildet sich auch in dem Programm ab. Wie haben wir die Lücke jetzt geschlossen? Wir setzen auf Anreize, auf den gezielten Umstieg auf kosteneffizientere und auch emissionseffizientere Verbräuche. Also ich mache es simpel. Bei den Heizungen, Wohnungsbereich zahlen wir Zuschüsse für die erste Investition einer Wärmepumpe. Auch das bleibt zum Beispiel im großen Maße nicht nur erhalten, sondern ist sozial gestaffelt. Zum Zweiten, wir haben ein sehr erfolgreiches Instrument, ordnungsrechtliches Instrument, oder mal so eins, das über Preis steuert, nämlich das, den ETS1, europäischen Handel mit Zertifikaten. Auch da war heute gerade beim VCI, also Verband der Chemischen Industrie, um die Weiterentwicklung voranzubringen. Aber wir setzen ein Preissignal, wir lassen Freiheit bei der Frage, wie ein Unternehmen die CO2-Einsparung erbringt. Und das ist aus unserer Sicht das Effizienteste, als dass wir das vorgeben und Förderprogramme machen. Förderprogramme haben wir auch, aber das ist im industriellen Bereich das Hauptinstrument und das hat sich auch bewährt. Das Dritte, vielfach sind diese Investitionen natürlich erstmal teuer, also ein Kühlschrank, der wenig verbraucht, sehr nachhaltig ist, kostet mehr als so ein Billigding. Und damit Menschen mit geringem Einkommen sich das trotzdem leisten können und nicht den höheren Stromverbrauch bezahlen, gibt es den Stromsparcheck, kommen Berater der Caritas in die jeweiligen Wohnungen, wenn sie eingeladen werden, machen eine Beratung, messen auch und sie bekommen einen Zuschuss für die Preisdifferenz, auch für den Kühlschrank, aber auch weitere Elektrogeräte, das ist bei mir im Haushalt. Ich finde, das ist gerade für Menschen mit kleinem Einkommen die Stütze, die Hilfe, um sich nachhaltig auch von hohen Stromkosten zu befreien. Das dritte Element ist der Ausbau unserer Veränderung der Energieversorgung, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir werden zusätzlich, oder die Bundeswirtschaftsministerin, 12 Gigawatt Windkraft Anlagen ausschreiben, die bis zum Jahre 2030 auch am Netz sein sollen, werden und dementsprechend uns in großem Maße helfen, uns unabhängig zu machen von Öl und Gas aus anderen Regionen der Welt. Macht uns geopolitisch unabhängiger, wir müssen weniger Kapital exportieren, wir behalten die Wertschöpfung vor Ort und wir sind sicherer. Das sind die Hauptelemente des Programms, auf die ich kurz kursorisch eingehen wollte. Ich freue mich auf die Beratung bei Ihnen heute hier am Freitag im Parlament und die nächsten Wochen auch. Bin auch wirklich, das ist ein laufender Prozess, auch für Ihre Hinweise, Anregungen, Vorschläge dankbar. Wir werden ja immer wieder auch nochmal nachsteuern müssen, falls es Veränderungen gibt. Wenn wir erfolgreich sind, umso besser. Aber das würden wir gerne mit aufnehmen. Das ist das Projekt der Regierung. Ich bin froh, dass es ohne Streit, intensiver Debatte heute der Öffentlichkeit vorgestellt werden kann. Dankeschön.
Ja, dann ganz herzlichen Dank soweit zu den Einführungen. Ja, es wird ganz schön ambitioniert. Wir sind jetzt bei 48%, und so sensationell das eigentlich schon ist, stehen aber noch Steigerungen vor uns, wenn wir eben in den nächsten 4 Jahren dann jetzt auf die 65% kommen wollen. Von daher die Frage, ist das tatsächlich auch mit Zahlen soweit hinterlegt in den einzelnen Bereichen? Wir wissen, dass gegen das vorige Programm die Deutsche Umwelthilfe ja Klage eingereicht hat und hat letztendlich auch Erfolg damit gehabt. Nun ist das Urteil erst in dieser Legislaturperiode jetzt ergangen. Von daher lag es nahe, das jetzt eben einfach in den neuen Plan dann auch mit aufzunehmen. Aber das sage ich jetzt mal als Juristin. Damit ist der Weg natürlich gebahnt und es wird bei einer zweiten Klage nicht mehr so lange dauern, denn einige Zweifelsfragen sind geklärt, Klagebefugnis, pipapo. Von daher ist die Anforderung, dass das wirklich hält, ja, vielleicht noch mal ernster zu nehmen. Und deshalb, wenn Sie vielleicht das noch mal ein bisschen konkretisieren können, in welchen Bereichen Sie da welche Zieleinsparungen vorhaben und welche Maßnahmen das konkret unterlegen sollen. Beispielsweise hier die Zertifikate im Ausland, wie viel Anteil sollen die übernehmen oder auch wie viel wird durch diese 12 Gigawatt zusätzlichen Windausbau erwartet an Einspeisungen, wenn Sie das vielleicht noch ein bisschen hier und da konkretisieren könnten.
Das mache ich sehr gern, Frau Vorsitzende. Ihre Rechtsauffassung, ich bin ja kein Jurist, sondern Bankkaufmann, die wird aber im Hause geteilt. Also, sodass wir auf der Rechtsgrundlage nicht nur sauber arbeiten müssen, sondern es muss auch alles valide sein. Ich rechne fest damit, das haben die auch schon angekündigt, es hätten sie auch so oder so gemacht, dass die Umwelthilfe da klagt. Ich glaube, das ist an dem Punkt eingepreist. Und das werden wir dann sehen. Und Sie können sich vorstellen, dass ich keine Lust habe, dort vom Bundesverwaltungsgericht zu stehen und dort zu verlieren. Deswegen haben wir uns schon sehr bemüht, eine sehr valide Grundlage zur Verfügung zu stellen. Einige Gesetze wie das über die Treibhaus-DHG-Quote, die sind noch bei Ihnen im Verfahren, im Parlament. Auch das hat eine hohe Reduktionswirkung, insbesondere im Verkehrsbereich. Ich glaube, 6,3 Millionen Tonnen. Ja, Millionen Tonnen, sehr viel. Wir haben im Energiesektor diese 12 Gigawatt zusätzliche Wind an Land, macht 6,5 Millionen Tonnen CO2. Das Fernwärmepaket, das gilt dann vor allen Dingen ab den 30er Jahren, macht 2,3 Millionen Tonnen. Ich habe den Schwerpunkt, wäre vielleicht auch mal interessant für Sie, wenn ich dann die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie vorstelle, auch noch mal zu Ihnen zu kommen, weil Sie ja da auch, glaube ich, eine Aktien dran haben. Das habe ich in der Federführung fast fertig innerhalb der Regierung. Es gibt noch ein, zwei Punkte, wo wir noch keinen Konsens haben, aber den werden wir erreichen. Auch das bringt 0,6 Millionen Tonnen. Und wenn man das mal umrechnet, die 12 Gigawatt Wind an Land machen etwa 9% des gesamten Gasverbrauchs im Privatsektor in Deutschland. Oder 9% des gesamten, zusätzlich des gesamten Benzinverbrauchs. Und da sieht man, wie wir uns unabhängig machen können, indem wir diese erneuerbaren Energien nutzen. Wir müssen es dann nicht importieren, wir müssen es auch nicht verbrennen. Es ist der Effizienzgrad ist höher und dementsprechend auch gut. Dann haben wir noch was greife ich denn noch raus? Das Deutschlandticket, sehr wichtiger Bereich, 1 Million Tonnen. Langfristige Sicherung, wir haben es bis 2030, das, was wir als jetzige Regierung festschreiben können, uns dort klar verpflichtet. Etwas, was ich noch eingebracht habe in die Koalition, wo wir einen Konsens erreicht haben, ist die Förderung von E-Mobilität, also ein Zuschuss bis zu 6.000 Euro für ein Neufahrzeug. Und es kommen jetzt viele Fahrzeuge auf den Markt, die jetzt auch im 25.000er Bereich sind, sodass sie dann 6.000 runter sind bei 19, viele. Ein großer französischer Hersteller bezuschusst das nochmal mit der gleichen Summe. Da sind Sie bei 14 für einen Neuwagen. Das müssen Sie erst noch mal zeigen. Also ich glaube, dass die Elektromobilität exponentielles Wachstum erleben wird und dort auch einen Beitrag leistet. So, die Landwirtschaft hat 0,5%, sodass wir insgesamt 27 Millionen Tonnen einsparen. Das ist die Wirkung bis 2030. Und manches wird vielleicht ein bisschen besser performen, manches ein bisschen schlechter. Das weiß man nie. Also in diesem Jahr 2025 war es, also im letzten Jahr war es zum Beispiel so, dass der Wald wieder zu einer Kohlenstoffsenke geworden ist, was gut ist, was wir nicht so vorher gesehen hatten. Andererseits haben wir im Verkehrssektor 2025 noch mehr Emissionen gehabt als geplant, weil wir mehr Verkehr hatten. Ja, so manchmal gleicht sich das aus. Sie kennen das beim Haushalt auch. Frau Kollegin Michel ist ja da. Man hat immer unterschiedliche Faktoren, die wirken und die dann die Sollzahlen im IST manchmal ein bisschen anders aussehen lassen, aber das Ziel ist ganz klar, dass wir das erreichen und somit ist es jetzt auch möglich.
Wunderbar, ich habe zwei Fragen angemeldet. Dr. Schmidt hat sich zunächst gemeldet und dann Volker Meyerlein.
Ja, Herr Minister Schneider, schön, dass wir das Vergnügen haben, Sie hier im Nachhaltigkeitsbeirat befragen zu können. Ist ja doch ein kleineres Gremium als im Umweltausschuss und da kann man vielleicht ein paar Fragen mehr stellen. Ich habe jetzt gleich mehrere Punkte. Sie haben jetzt gesagt, durch diese 12 Gigawatt Wind mehr könnten wir 9% an fossilen Rohstoffen einsparen. Ich glaube nicht, dass das stimmt, denn wir haben bereits 75 Gigawatt Wind installiert in Deutschland und wir haben 105 Gigawatt Photovoltaik. Zusammengenommen 180 Gigawatt Erneuerbare. Wir können aber maximal in Deutschland etwa 85 Gigawatt verbrauchen. Das bedeutet, wir haben praktisch schon so viel Wind, wie wir überhaupt verbrauchen können, installiert. Und mit der Photovoltaik zusammen ist es dann doppelt so viel, wie wir verbrauchen können. Deswegen glaube ich, dass wenn diese Windkraftanlagen tatsächlich Strom produzieren, was ja nur etwa ein Viertel des Jahres der Fall ist, dann laufen die anderen auch. Und der Strom ist überflüssig und muss ans Ausland abgegeben werden die meiste Zeit. Deswegen werden wir keine 9% Einsparung haben. Ich bin auf Ihre Antwort darauf gespannt. Dann haben Sie gesagt, wir hätten jetzt 48% mehr Umsatz. Ich nehme an, im Bereich Green Economy. Da habe ich die ganze Zeit schon eine Frage, weil wir hatten ja mal vor einigen Monaten dazu ein parlamentarisches Frühstück. Und dabei kam raus, dass bei diesem Umsatz auch Investitionen eingerechnet wurden, nämlich die Investitionen in die Netze. Wir brauchen ja durch die Verteilung der Energieerzeugung in der Fläche, durch Windkraft und Photovoltaik, viel, viel mehr Stromleitungen, um den Strom überhaupt zum Verbraucher zu bringen. Und das ist ja ein sehr großer finanzieller Aufwand für die Energieversorger. Und es wurde dann als Umsatz deklariert, aber es ist in Wirklichkeit eine Investition und wir müssen das Geld dafür erst noch anhand des Umsatzes beim Strom, also vom Verbraucher oder vom Steuerzahler, wieder zurückbekommen, um diese Investitionen überhaupt amortisiert zu bekommen. Und dann haben Sie gesagt, Sie wollen weiter ausbauen, aber bei der BDEW-Tagung letztes Jahr hatte ich den Eindruck, dass die Energieversorger gar kein Geld mehr bekommen, gar kein Geld mehr geliehen bekommen. Und wenn man die letzten Monate anschaut, welche Klimmzüge die einzelnen Versorger machen mussten, um weitere Darlehen zu bekommen, beispielsweise die NBW musste von allen Kommunen noch mal Geld einsammeln, um ein weiteres Darlehen zu bekommen. Das zeigt mir, dass der Rahmen, in dem Geld geliehen werden kann, ausgeschöpft ist. Und deswegen frage ich mich, mit welchem Geld sollen jetzt diese weiteren Investitionen eigentlich bezahlt werden? Ich glaube, es ist keins mehr vorhanden. Dankeschön.
Danke, Volker Meyerlei. Wir sammeln. Ne? Ja.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Lieber Herr Minister, vielen Dank für Ihre Ausführung, auch dass Sie sich heute die Zeit nehmen für dieses kleine, aber sehr wichtige Gremium, dass wir Sie persönlich hier haben dürfen. Das ehrt uns sehr. Meine Frage zum Klimaschutzprogramm ist, ob Sie vielleicht darlegen könnten, welche Rolle Forschung, Innovation, neue Technologien auch in Zukunft spielen sollen, weil das ja auch gleichzeitig dann die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stärken kann. Und das ist ja Nachhaltigkeit im engeren Sinne und gefällt uns ganz besonders gut. Vielleicht da ein paar Ausführungen, was wir im Klimaschutzprogramm hierzu finden können. Danke.
Dann nehmen wir noch Frau Friese mal dazu.
Ja, auch von mir vielen Dank für die Ausführungen. Ich muss sagen, dass ich das Bild der Bundesregierung nicht ganz schlüssig finde im Hinblick auf die Klimaschutzmaßnahmen. Denn was ich wahrnehme, ist, dass Sie auf der einen Seite jetzt ein paar Klimaschutzmaßnahmen verkünden dürfen und auf der anderen Seite Frau Reiche aber ein Paket nach dem nächsten verkündigt, was nicht im Sinne der Klimaschutzmaßnahmen ist. Also wenn man sich beispielsweise das angekündigte Netzpaket der Bundesregierung anschaut oder auch die Eckpunkte, die jetzt zum Gebäudemodernisierungsgesetz vorgelegt worden sind. Da frage ich mich schon, wie das zusammenpasst. Vielleicht können Sie das noch einmal erläutern. Und dann haben Sie gesagt, und das finde ich auch wichtig, dass Klimaschutz auch mit Wirtschaftswachstum zusammengehen muss. Und davon bin ich auch überzeugt. Und da vielleicht noch mal die Frage, wie das zusammenpasst, wenn man sagt, dass zum Beispiel die 65-Prozent-Regel gekippt werden soll und dadurch Wärmepumpenhersteller, die ja in Deutschland eigentlich gut vertreten sind, massiv verunsichert sind, wie das dann mit Planungssicherheit auch für die Wirtschaft einhergeht. Und meine dritte Frage ist, Sie haben gesagt, dass die Ziele im Verkehrssektor wieder gerissen worden sind. Auf der anderen Seite stellen Sie als Bundesregierung jetzt aber den Neubau von Autobahnen ins überragende öffentliche Interesse. Wie geht das dann einher damit, dass man vor allen Dingen im Verkehrssektor auch die Emissionsziele senken will? Und die vierte, die ist mir wichtig, ob Sie planen, weil das ja nicht so klar geworden ist im Eckpunktepapier zum GMG, ob Sie planen, um die MieterInnen zu schützen, die ja nicht selbst darüber entscheiden dürfen, ob eine Gasheizung eingebaut wird oder eine Wärmepumpe, ob Sie planen, die Modernisierungsumlage, die ja aktuell bei 8% der Investitionskosten liegt, abzusenken oder was ansonsten Ihre Überlegungen sind, um MieterInnen besser zu schützen. Vielen Dank.
Jetzt machen wir es komplett und Frau Michel darf auch noch Fragen stellen und dann machen wir die Antwort
runter. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich gebe zu, ich durfte ja dem Vortrag heute schon einmal lauschen und nun sind wir ja hier, trotzdem noch mal vielen Dank. Wir sind ja hier nicht ein kleiner Umweltausschuss und ich möchte mal die Nachhaltigkeitskomponente reinbringen, weil da beschäftigen wir uns extrem damit und da würde ich einfach mal fragen, wie kann es uns gemeinsam gelingen, eben die ökologischen, ökonomischen und die soziale Nachhaltigkeit eben systematisch zusammenzuführen? Weil wir merken das ja, dass das Thema Nachhaltigkeit per se bei jedem den Impuls aus Klima. Aber es ist ja viel, viel breiter. Und wie schaffen wir es auch? Oder haben Sie da Ideen, wie wir das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe auf den Weg bringen können und da natürlich auch alle Ministerien mit ins Boot nehmen müssen und nicht nur, dass alle sagen, ja, das macht schon der Kollege Schneider im Umweltministerium und wir sind da raus aus der Nummer. Also ich glaube, das ist eine riesengroße Aufgabe und da würde mich mal interessieren, welche Ideen Sie da vielleicht schon in petto haben. Vielen Dank.
Also viele interessante Fragen und Sie haben das Wort.
Gut, ich fange bei Frau Kollegin Michel an. Die Kreislaufwirtschaft ist eigentlich der zentrale Punkt dafür. Wir sind ja ein rohstoffarmes Land und wir sollten die Rohstoffe, die wir einmal gekauft haben, eingeführt haben, seltene Erden, andere, die bei uns sind, hier auch wieder verwerten. Also Batterierecycling. Wir haben die EU-Kraftfahrzeugverordnung, dass die in Deutschland gehen derzeit 600.000 Autos, die abgemeldet sind, die sind weg. Die sind nicht auf dem Schrottplatz und werden nicht zerlegt und nicht recycelt, sondern die gehen über die Grenze irgendwo hin. Das muss sich ändern. Wir brauchen die Rohstoffe hier. Die großen Unternehmen, VW in Zwickau, das kennen Sie, ist auch gerade dabei, dort einen Schwerpunkt auch zu setzen. Und das nachhaltige Wirtschaften ist ein zentraler Bestandteil auch für rohstoffarme Länder, das im Übrigen auch sehr arbeitsplatzintensiv ist. Deswegen der Sozialdemokrat in mir findet das auch noch mal gut, dass wir dann nicht nur auf der Welt einkaufen, unter widrigen Herstellungsbedingungen produzieren, wegwerfen, sondern da einkaufen, wo es nachhaltig ist, möglichst langlebig die Güter haben. Ich habe auch ein Förderprogramm Reparieren statt Wegwerfen. Auch die Initiativen der Bundesverbraucherschutzministerin Hubig gehen in diese Richtung, also Rechte zu haben auf Reparatur und dementsprechend auch das Produktdesign über digitale Pässe, damit man weiß, wenn so ein Elektrogerät reinkommt auf dem Wertstoffhof, was ist da drin, wo sind die Teile, wo kann ich das rausholen, um das auch zu sichern. Aus meiner Sicht für eine Volkswirtschaft wie unsere ein eigentlich unverzichtbarer Beitrag, Teil, der bisher zu stiefmütterlich behandelt wurde und nicht deswegen mit einer groß angelegten wirklichen Nachhaltigkeitsstrategie auch unterlegen werde. Also Kreislaufwirtschaft, ganz wichtiger Punkt. Neben dem Punkt von Kollegen Schmidt auf, ich habe mich bezogen nicht auf Umsatz, sondern auf Wachstum, Wirtschaftswachstum, preisbereinigt sogar. Und das ist 48% seit 91, Herr Weiß, ne? 91 bis heute. Und zeigt, dass wir sind ja schon eine sehr entwickelte Volkswirtschaft. Wir haben nicht die 10% Wachstumsraten. Wir wollen alles tun, damit unser Potenzialwachstum auch wieder höher kommt und wir vielleicht Richtung 1% auch wieder kommen, aber in einer Gesellschaft, deren Demografie eher am Ändern Ende ist. Da wird auch nicht mehr so viel investiert. Deswegen sind Fragen von besteuerter Zuwanderung, Produktivitätssteigerung ganz entscheidend auch für das Wachstumspotenzial unserer Volkswirtschaft. Und wenn ich den Vizekanzler, aber auch den, heute in seiner Rede der Bertelsmann-Stiftung, wenn ich den Kanzler in seinen Äußerungen heute in der Regierungsbefragung gehört habe, geht es auch nochmal in anderen Bereichen nochmal um diese Verstärkung. Der Verbrauch der erneuerbaren Energien, also ich bin jetzt nicht der Energieminister, es ist die Ministerin Reiche, aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ganz grundsätzlich, wenn wir zu einer Elektrifizierung auch unserer Wirtschaft auf der Abnehmerseite kommen, wir auch einen geringeren Primärenergiebedarf haben, das ist etwa ein Drittel nur dessen, was bisher der Fall ist. Dafür wird grüner Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen und die Erneuerbaren war bei 50 Hertz, das ist das Netz hier in Ostdeutschland, oben brandenburgisch, wo ein großes Umspannwerk ist. Die hätten nie es für möglich gehalten, dass sie bis zu 70% des Netzes und des Stroms, der hier vor allem hier in Berlin noch ankommt, erneuerbare sind. Und die kriegen das gesteuert über intelligente Regelungen hin. Und wir haben gerade mal, unser Ziel ist gerade mal 80% des derzeitigen Stromverbrauchs oder des Stromverbrauchs im Jahre 2030 aus Erneuerbaren zu beziehen. Der Rest wird noch Kohle oder Gas Bestandteil sein, sodass ich Ihre These, es ging nicht mehr zu verbrauchen, nicht teile. Also die Zahlen geben das nicht her. Ganz im Gegenteil, wir werden noch weitere erneuerbare Energien brauchen, um insbesondere dem Bereich, wo wir derzeit mit Gas den Einsatz haben, zu ersetzen. Wir haben einen europäischen Strommarkt, es gibt Import und Export, es gibt Zeiten, da importieren wir aus anderen Ländern, es gibt Zeiten, da exportieren wir, es gibt Zeiten, weil Kollege Kraft gerade gekommen ist, dann funktionieren Atomkraftwerke in Frankreich, es gibt Zeiten, da sind die Flüsse, haben so wenig Wasser, da gibt es keins aus Atomkraftwerken und dann müssen die von uns mit Erneuerbaren versorgt werden. Wissen Sie, ich bin da weltoffener Mensch, ich setze auf den europäischen Markt und da die intelligenten Systeme und Netze auch und dann geht das. Was die Investitionen der Versorger betrifft, da haben wir vor allen Dingen bei den Verteilnetzbetreibern hohe Investitionssummen, ich glaube 300 Milliarden Euro waren das die Zahl, die in den nächsten Jahren investiert werden müssen. Die müssen auch investiert werden. Dort haben wir es mit, ich glaube, 800 Verteilnetzbetreibern zu tun. Das ist sehr kleinteilig. Da stelle ich mir zum Beispiel in meinem Wahlkreis Erfurt auch sehr genau die Frage, wie die Stadtwerke das hebeln können. Und das ist nicht nur eine Frage der Erträge, sondern ob sie genügend Eigenkapital haben, um eine Fremdkapitalfinanzierung zu bekommen und ob sie dafür auch die nach Kreditwesengesetz notwendige Eigenkapitaldeckung haben. Da sind wir über das Wirtschafts- und Finanzministerium im Rahmen des Deutschlandfonds dran, auch diesen Punkt mit zu adressieren. Was ich nicht möchte, das auch mal klar zu sagen, ist, dass bisher in stark kommunaler Hand befindliche Verteilnetz, nicht nur, aber doch stark über Stadtwerke, dass es dort zu einer Privatisierung käme. Das werden wir nicht mitmachen und auch verhindern. Die Möglichkeiten dafür gibt es, weil wir ja auch garantierte Einnahmen und auch Erträge haben. Aber es ist schon mal grundsätzlich gut, dass in Deutschland investiert wird, das in diesem Umfang. Und diese Investitionen werden sich langfristig auch auswirken. Und unsere wirtschaftliche Basis stärken. Nicht zum Abschluss, Herr Kollege Meierlei. Der Witz ist ja, dass wir über den ETS die Innovation beim Unternehmen lassen. Wenn Sie, es ist sehr schwer als Staat effizient Geld auch an die möglichen Innovatoren auszugeben. Da haben wir bestehende Modelle über die Max-Planck, Fraunhofer-Gesellschaft etc., aber es hat doch schon mal einen gehörigen Anteil von Overhead-Kosten mit sich. Das effizienteste Modell, was wir haben, ist die Bepreisung von CO2, marktgerecht, und den Handel damit und dem Unternehmen, den Unternehmerinnen und Unternehmen, die Entscheidung zu lassen, wie sie quasi ihren Energieverbrauch darstellen. Das ist aus meiner Sicht das marktwirtschaftlichste Instrument. Und deswegen hat sich auch der Bundeskanzler sehr klar beim Europäischen Rat vorige Woche für den Fortbestand erwiesen. Ich bin großer Freund der Forschung. Wir investieren sehr viel Geld, Kollegin Bär, für die Fusionsforschung. In Bayern, in München gibt es die Proxima-Firma, glaube ich, die dort auch versucht, das mit Start-up-Geld einzusammeln, was auch gelingt. Das finde ich, sind alles ermutigende Signale. Der Rahmen ist wichtig, also der gesetzliche Rahmen, der rechtliche Rahmen, die Investitionssicherheit ist wichtig und die Freiheit, Fehler zu machen, aber auch die Freiheit, die kluge Entscheidungen und Innovationen zu treffen und damit aber auch Gewinne zu machen. Und den setzen wir hiermit. Zum Abschluss, Frau Kollegin Friesma, ich greife den Punkt Gebäudemodernisierung mal als erstes heraus. Wir haben uns bei der Festlegung welche Maßnahme bringt wie viel CO2-Einsparung auf den rechtlichen Rahmen, der derzeit gilt, gesetzt. Das heißt, ich will Ihnen das an zwei Beispielen deutlich machen. Das GMG ist so einberechnet, wie die jetzige Rechtslage ist. Das heißt, jede Veränderung der Rechtslage, wenn sie nicht durch eine starke Förderung oder andere Anreize, Mieterschutz zum Beispiel, der Fraktionsvorsitzende der SPD hat das für sich reklamiert als wichtigen Punkt. Ich nehme das sehr ernst und wir suchen das gemeinsam in der Regierung jetzt so umzusetzen, dass wir einen starken Mieterschutz haben, starken Neigung oder starken Impuls auch seitens der Eigentümer kluge, nachhaltige Investitionen zu treffen, diese auch noch mit anzureizen und damit die CO2-Minderung zu erreichen. Wir können es nur anders jetzt noch nicht verifizieren, weil es keine andere Rechtslage derzeit gibt. Bei der THG-Quote haben wir auch eine Einsparung, die ist von 6,3 Millionen Tonnen. Da haben wir uns die Beschlusslage des Kabinetts zu eigen gemacht. Es liegt ja gerade im Parlament, wird zwischen den Fraktionen beraten. Und meinem Eindruck nach aus den Gesprächen werden wir sogar eine höhere Treibhausgasminderung noch erhalten, wenn die Mehrheit des Parlaments dann die Auffassung ist, das so umzusetzen, was ich sehr begrüßen würde. Das sind die Rahmenbedingungen, an denen wir gearbeitet haben. Gleiches gilt für die Wärmepumpe. Wir haben dort eine Investitionsförderung bis zu 70% für Menschen mit sehr geringem Einkommen. Ich halte das, eben dieses Gap zu überbrücken, Klimageld versus Investitionsförderung. Wir haben uns für den Bereich Investitionsförderung entschieden. Das Klimageld kriegen Sie zwar jeden Monat, aber wenn Sie wenig Einkommen haben, ist es jetzt eine klimafreundliche Technologie zu finanzieren, ohne dass Sie auf die Kreditseite gehen, ist es schwer. Und viele Leute haben eine geringe Kreditwürdigkeit. Und ich möchte auch nicht, dass sie in eine Situation gebracht werden, dass die in einer Verschuldungsspirale landen. Deswegen ersetzen wir bis zu 70% der Kosten und machen nicht eine dauerhafte Förderung oder Ausgleich über Klimageld. Das ist die jetzige Entscheidung der jetzigen Bundesregierung. Und beim EEG ist es so, da gibt es noch keinen Gesetzentwurf, es hat noch keine Gespräche, nicht mal auf Referentenentwürfe gegeben, die uns offiziell zugegangen sind. Und die Ministerin selbst hat sich ja diese auch nicht zu eigen gemacht. Und deswegen warte ich dann auf den Entwurf des Hauses. Und ich würde aber mal sagen, dass insbesondere die zusätzliche Ausschreibung für MINT an Land ist ein klares Signal, dass Erneuerbare Vorfahrt haben.
Ein Punkt noch ergänzend, weil die Frage zum Gas gerade noch mal auch kam, was sozusagen diese 9% ausmacht. Da haben wir, das bezog sich jetzt nicht alleine auf die Wind an Land, die 12 Gigawatt, sondern nahm auch noch zwei Förderprogramme mit rein, nämlich das Industrieförderprogramm, wo wir Elektrifizierung von Anlagen im Bereich der Lebensmittelindustrie, der Ernährungsindustrie fördern und gleichzeitig aber auch die Fernwärmenetze und die Wärmenetze insgesamt. Also die 12 GW ersetzen 3,8 Milliarden Kubikmeter Gas, ein Industrieförderprogramm ersetzt 2,5 Milliarden Kubikmeter Gas und der Ausbau der Fernwärme und die Dekarbonisierung dieser Netze bringt auch noch mal 1 Milliarde. Das sind rund 7 Milliarden und das sind dann 9% des deutschen Gasverbrauchs des vergangenen Jahres, die hier ersetzt werden können.
Gut, ich vermute, das kann man alles noch mal en Detail im Bericht auch nachlesen. Und ich denke, das Haus wird alles auch strikt monitoren. Und wenn Sie feststellen, dass das nicht on track ist, dann betrachten Sie uns gerne als Verbündete, dass wir dann auch in den Fachausschüssen mit dem Argument, nein, wir müssen das Schutzprogramm, Klimaschutzprogramm einhalten, uns dann auch dafür einsetzen, dass wir die Gesetze dann auch so machen, dass es einhaltbar ist, dass wir das zum gemeinsamen Projekt machen. Wir haben uns hier von der Deutschen Gesellschaft für Physik und der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft informieren lassen, wie es steht um den Klimawandel und dass er eigentlich an Dynamik aufgenommen hat. Wir haben uns informiert hier, was das mit der Gesundheit machen kann, was das mit dem Stadtklima machen kann, was das mit Ernährungsfragen zu tun hat. Und deshalb sind wir hier motiviert, daran mitzuwirken, dass das Ganze gelingt. Und dass wir eben wirklich im besten Sinne der Nachhaltigkeit auch unseren nachfolgenden Generationen hier eine lebenswerte Umwelt überlassen können. Und da sind wir, ziehen wir am selben Strang.
Vielen herzlichen Dank.
Deshalb ganz herzlichen Dank und wir bleiben im Kontakt, ganz bestimmt, ist versprochen.
Frohe Ostern.
Frohe Ostern, genau, sagen wir auch. Und wir unterbrechen mal gerade 2 Minuten, damit wir hier die Schilder auswechseln können. Ordnungspunkt 4. Und zwar haben wir hier uns vorgenommen, das Fachgespräch zum Thema nachhaltige Stadt. Und diesmal mit dem Schwerpunkt Energieeffizienz, Dekarbonisierung des Gebäudebestands. Und wir haben dazu auch wiederum Sachverständige eingeladen, nämlich Peter Buck und Jacqueline Eggerbuck sowie Sarah Becker und Dr. Saskia Herbert. Und wir beginnen hier mit Familie Buck. Herr Buck und Frau Jacqueline Eggerbuck sind Vorstände der Frenkel AG. Als mittelständisches Unternehmen realisieren sie lebenszyklusorientierte Wohnraumlösungen sowie nachhaltigen Gewerbebau. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Und sie wurden uns ja auch vorgeschlagen von Volker Meierlei. Und jetzt sind wir sehr gespannt, was Sie aus Ihrer Praxis uns genau für dieses Thema mit auf den Weg geben können. Wir haben noch auch Unterstützung hier von den Fachpolitikern aus dem Bereich Wohnungs- und Städtebau. Meine Kollegin Mechthild Heil ist dabei. Und deshalb sind wir jetzt ganz gespannt und können auch sagen, dass das dann von der praktischen Politik auch gehört wird, was Sie sagen. Sie haben das Wort, Herr Buck.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Damen und Herren, zunächst darf ich sagen, wir sind sehr dankbar, dass wir Ihnen eines der größten Projekte in der Geschichte unseres Unternehmens, in der 138-jährigen Geschichte unseres Unternehmens vorstellen dürfen. Als mittelständisches Unternehmen 55 Millionen in Wohnungsbau investieren, reiner Wohnungsbau, ist schon eine Hausnummer. Vor allem unter der Maßgabe, dass wir nicht nur während des Baus auf Nachhaltigkeit, sondern auch im Betrieb auf Nachhaltigkeit geachtet haben. Wir haben etwas aus der Wirtschaft gemacht. Wir haben auch ein paar bewegende Bilder mitgebracht, damit es nicht zu stereotyp wird, und würden dann zunächst einmal den Blick auf eine Gewerbeanlage richten. Bei uns wurde das Areal immer die Ella genannt. Heute nennen wir das Wohnprojekt, die Wohnanlage Natur Ella, weil im Ursprung dort Fruchtsaft Naturella hergestellt wurde. Bis in den 80er Jahren haben die Obstbauern vom Bodensee ihr Obst dort abgeliefert und es wurde Fruchtsaft gemacht, natureller Fruchtsaft. Dann war es die Ella und heute ist es die Natur Ella.
Ja, und vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Worte zu unserem Unternehmen. Wie schon gesagt, 1888 gegründet von Martin Frenkel als Handwerksbetrieb. Und über die Jahrzehnte hinweg hat sich das Unternehmen zu einem etablierten und respektierenden Akteur in der Immobilienbranche entwickelt. Heute beschäftigen wir mehr als 50 Mitarbeiter, die gemeinsam daran arbeiten, innovative, zukunftsorientierte Lösungen für den Wohn- und Gewerbebau zu schaffen. Als mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Friedrichshafen am Bodensee, ganz im Süden, hat sich das Unternehmen auf die Realisierung von lebenszykluskostenorientierten Wohnraumlösungen spezialisiert. Das bedeutet, dass man nicht nur bei der Planung und dem Bau von den Immobilien, sondern auch bei der langfristigen Nutzung auf Nachhaltigkeit und Effizienz setzt. Neben dem Mietwohnungsbau sind wir ebenfalls im Bereich des hochwertigen Gewerbebaus aktiv. Hier liegt der Fokus auf funktionalen, energieeffizienten und modernen Lösungen. In den letzten Jahren konnte das Unternehmen über 1250 Mietwohnungen realisieren und 30 Gewerbeobjekte erfolgreich umsetzen. Dank der langjährigen Erfahrung und einer starken regionalen Verwurzelung und einer klaren Vision für nachhaltige Bauprojekte hat sich das Unternehmen als einen der führenden Anbieter im Bodenseeraum etabliert. Zusammenfassend kann man hierzu sagen, dass die Frenkel AG das mittelständische Unternehmen in Friedrichshafen am Bodensee ist und nicht nur auf die lange Tradition zurückblickt, sondern auch die Innovation und Nachhaltigkeit immer im Fokus hat. Ein herausragendes Beispiel für dieses nachhaltiges Engagement ist eben unser Projekt Die Natur Ella in Langenargen. Hier sieht man ein Bild. Links ist eben diese ursprüngliche Gewerbeanlage und man sieht, es ist nahezu 100% versiegelt. Oh, der Film läuft ja dann nicht. Hör mal drauf. Okay. Also. Kommt? Okay. Bereits beim Rückbau des Gebäudes haben wir auf die Nachhaltigkeit gesetzt. Die Hallen inklusive der Dachflächen, Stahlkonstruktion, Beleuchtung, Heizung wurden von einer Spezialfirma kontrolliert rückgebaut und an einem anderen Ort wieder aufgebaut. Die Bausubstanz war einfach noch einwandfrei. Und der Abbruch oder die Verschrottung der Hallen wäre nicht vertretbar gewesen. Weiterhin wurde das unbelastete Material wieder weiter verarbeitet und auf dem Grundstück eingebaut. Das Projekt setzt auf eine modulare Holzbauweise, die nicht nur klimafreundlich und ressourcenschonend ist, sondern auch die Vorteile einer flexiblen, anpassungsfähigen Bauweise mit sich bringt. Holz als nachwachsender Rohstoff ermöglicht eine geringe CO2-Bilanz und fördert so die Reduktion von Treibhausgasen im Bauwesen. Im Bereich der Bauökologie setzt die Natur Ella konsequent auf die hochwertigen bauökologischen verträglichen Baustoffe. Dies bedeutet, dass nicht nur der ökologische Fußabdruck des Bauprojekts minimiert wird, sondern auch ein gesundes, nachhaltiges Raumklima für die Bewohner geschaffen wird. Vertrauliche Baustoffe, die mit Bedacht auf ihre Herkunft und Herstellung ausgewählt wurden. Das Projekt besteht aus 9 Gebäuden mit und umfasst 119 Wohneinheiten. Davon sind 27 Wohneinheiten als preisgebundener Wohnraum realisiert. Dies führt zu einer angemessenen sozialen Durchmischung und zur Förderung von bezahlbarem Wohnraum. Hinzu kommt noch eine Gewerbeeinheit, ein kleines Café mit einer Bäckerei, die nicht nur eine Bereicherung für die Mieter, sondern auch für die ganze Nachbarschaft darstellt. Das ganze Objekt umfasst eine vermietbare Fläche von 11.500 Quadratmetern. Eine Besonderheit ist eben unser Freiraum, die grüne Mitte, mit 100 neu gepflanzten Bäumen. Im Projekt wurde das Konzept der Schwammstadt erfolgreich umgesetzt. Hier kommen die begrünten Retentionsmulden zum Einsatz, die nicht nur eine ästhetische Gestaltung sind, sondern auch die Versickerung und Rückhaltung von 100% des Regenwassers auf dem Grundstück ermöglichen. Auch das Retentionsdach leistet einen wichtigen Beitrag zur Regenwassernutzung. In der Tiefgarage mit 178 Stellplätzen sind davon 50 E-Ladestationen vorgesehen. Ein weiteres zukunftsorientiertes Element des Projektes ist das Mieterstromkonzept. Unsere Mieter profitieren von dem grünen Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage. Es reduziert nicht nur die Energiekosten, sondern sorgt auch für die nachhaltige Energieversorgung. Besonders hervorzuheben ist, dass bei der Umsetzung des Projektes ausschließlich regionale mittelständische Partner beteiligt waren. Hier sieht man einmal die neuen Gebäude und die vielen neuen Bäume in der grünen Mitte.
Kurze Aussage zur Energieeffizienz. Geplant haben wir die Gebäude als KfW-Energieeffizienzhäuser 40EE. Das heißt, 40% des Primärenergiebedarfs haben wir erreicht. Beziehungsweise nach der ersten Heizperiode können wir aktuell sagen, dass wir mit 25 kWh pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr auskommen werden. Also wir haben diese Werte noch mal ganz erheblich reduziert. Die Wärme und auch die Kälte wird mit mindestens 65% durch erneuerbare Energien über Wärmepumpen gewonnen. Die ganzen Gebäude sind mit einer entsprechenden Lüftungsanlage versehen, die mit Wärmerückgewinnung versehen ist. Die Wohnungen werden beheizt und gekühlt über Fußbodenheizungen. Und das Ganze erfolgt über 3 Grundwasserpumpen. Wir entnehmen aus 3 Brunnen das Grundwasser auf der einen Seite des Grundstücks, führen die über eine Wärmepumpe und bringen das Grundwasser wieder auf der anderen Seite des Grundstücks in das Grundwasser ein. Beheizt wird mit einer Wärmepumpe mit 180 kW Leistung, die speziell für dieses Projekt hergestellt wurde. Um Extremwinter die Wärme abzusichern, haben wir, und da kommen wir heute leider noch nicht daran vorbei, eine Gasbrennwertkesselanlage eingebaut und wir bringen Energie, Wärme und Strom mit einem Blockheizkraftwerk. Das Blockheizkraftwerk ist ausgelegt auf die Brauchwasserversorgung, um so viel wie möglich an Leistung zu erreichen. Wir haben im ersten Jahr fast 7.000 Stunden Laufzeit der BHKW-Anlage. Auf allen Dächern PV-Anlagen mit 288 kWp Leistung, um auch den grünen Strom für uns selbst, also für die Gebäudeversorgung und für Mieterstrom zu erhalten. Der gesamte Strom in den ersten Monaten, wir haben die Zahlen nicht hochgerechnet, das sind reale Zahlen, 258.000 Kilowattstunden, 172.000 haben wir selbst verbraucht, der Rest wurde eingespeist.
Genau, das ganze Objekt ist eben in der modularen Holzbauweise, 3.600 Kubik Holz, 3.600 Tonnen gebundenes CO2, und wir haben nicht den ganzen Wald abgeholzt. Er wächst in 60 Minuten wieder nach. Das ganze Holz kommt aus Vorarlberg, aus Österreich, aus unserem Nachbar. Das Grünkonzept schon erwähnt, 100 neue Bäume, Sie dienen nicht nur der ökologischen, sondern auch der sozialen Qualität. Es ist ein Treffpunkt für unsere Mieter. Und man sieht den Versiegelungsgrad von 90% auf 40% reduziert, von dem linken auf das rechte Bild. Da sieht man es noch mal ein bisschen animierter. Und die Fertigstellung war im März, Juli 2025. Es ist ein ökologisches, modernes und zukunftsorientiertes Projekt. Und unser Fazit ist, in Langenargen ist es ein Paradebeispiel geworden für nachhaltiges, zukunftsorientiertes Bauen. Es zeigt, wie durch unsere innovativen Konzepte und die umweltbewusste Planung nicht nur die hochwertigen Wohnräume entstehen, sondern ein lebenswertes Umfeld geschaffen wird. Und da kommt nur noch, wie es aussieht. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Also dieses Fleckchen Erde hat es wirklich gut, hat sich sehr gut entwickelt. Von der vollständigen Versiegelung zu solchen Wohnverhältnissen. Das sind Sie ja fast in der Tradition der Pfahlbauten, ne, glaube ich. vielen Dank an Sie zunächst. Wir kommen dann weiter zu unseren weiteren Sachverständigen. Da haben wir Frau Sarah Becker und Frau Dr. Saskia Hebert von Subsolar Architektur und Stadtforschung. Beide haben eine umfassende Studie erstellt mit dem Titel Transformative Wohnformen. Und darin widmen sie sich eben auch der Frage, wie neue Wohnformen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten können und welche Rahmenbedingungen wir dafür schaffen müssen. Also das vielleicht jetzt noch ein bisschen auf der Metaebene. Hier haben wir jetzt das ganz konkrete Beispiel gehabt und Sie zeigen uns dann vielleicht noch mal die allgemeineren Gedanken dahinter und haben jetzt das Wort, Frau Dr. Helbert.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die Vorstellung. Wir sind ja Architekten, also wir planen, aber wir forschen und wir beraten auch Bauherren und Bauherren zum Umgang mit Gebäuden. Und wir haben, wie Sie schon sagten, auch uns schon eine Weile mit dem Wohnen beschäftigt, in wissenschaftlicher Praxis, aber auch in der Lehre und in der Zukunftsforschung. Das ist uns ganz wichtig. Wir sind ja auch hier im wissenschaftlichen im Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen. Also wir denken gerne über Szenarien nach, wie eigentlich zum Beispiel das Wohnen in der Zukunft aussieht. Die Studie ist auf eine Ausschreibung des Bundesverbands für Wohnen und Stadtentwicklung hin entstanden. Der hat gefragt nach Konzepten, also welche neuen Wohnformen kann man typologisch erfassen, welche Projekte gibt es, an denen man das zeigen kann. Da haben wir Fallbeispiele untersucht und welche Instrumente nutzen diese Fallbeispiele, um sozusagen aktuelle Wohnformen und Bedürfnisse abzudecken. Die Studie besteht aus zwei Teilen. Teil 1 die Theorie und Teil 2 die Praxisbeispiele. Wir gehen jetzt da ganz kurz durch alle Kapitel und haben noch ein Beispiel mitgebracht. Zunächst muss man mal definieren, was eigentlich eine Wohnform ist. Das ist gar nicht so einfach. Das ist nämlich ein Zusammenspiel aus der räumlichen Gegebenheit, dem Haus oder der Wohnung, einer sozialen Konstellation von Bewohnerinnen und einer organisatorischen Verfasstheit, also einer Rechtsform, die auch den Zugang definiert. Wie verändern sich Wohnformen und warum? Oder wie wohnt man in der Zukunft? Es gibt einerseits veränderte Bedarfe. Das sind die Pull-Faktoren. Das kann man jetzt schwer lesen, aber es gibt sozusagen in der Tabelle drei Spalten, wo sozusagen die Soziologie das so sieht, dass es früher in der Vorzeit das ganze Haus gab, in dem alle gemeinsam wohnten, es nicht so richtig eine private Zone gab und die Räume funktional gemischt waren. Der Idealtypus der Moderne ist dann der, also das kennen Sie alle, die zwei Generationen Kernfamilie, Eltern und Kinder wohnen in einer Wohnung, in der die Zimmer spezifische Funktionen und Größen haben. Das ist als privater Rückzugort geframed und auch gesichert, auch rechtlich. Und die neuen oder alternativen Wohnformen, die sind dann sozusagen wieder fluider. Das sind dann postfamiliale Zusammenhänge, das sind Zimmer, die nicht unbedingt eine spezifische Nutzung haben oder die Nutzung ändern können im Tagesverlauf und wo privat und öffentlich vielleicht wieder mehr miteinander verschwimmt. Nachgefragt eben durch Single-Wohnen, Mehrgenerationen-Wohnen und andere Formen, die eben nicht dieser klassischen Kernfamilienidee entsprechen. Die Push-Faktoren oder die veränderten Rahmenbedingungen von außen sind die, ja, kennen Sie alle, die Trends und Treiber, Klimaveränderung, demografischer Wandel, Urbanisierung, führen aktuell zu Wohnraummangel und steigenden Energiekosten. Da gibt es Zielkonflikte, auch wenn man sagt, es soll ökologischer und aber auch sozialer werden. Unsere These ist aber, dass das geht, also dass die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit sich nicht widersprechen müssen, auch wenn das manchmal ja behauptet wird. Und das ist sozusagen, wie wir quasi unsere Studie aufgebaut haben. Wir haben gesagt, die drei Dimensionen dieser Nachhaltigkeit, die wollen wir durch jeweils eine Wohnform, also drei Themenfelder ergänzen, die sich auf das Wohnen beziehen, zur sozialen Nachhaltigkeit, das gemeinschaftliche Wohnen. Zu der ökonomischen Nachhaltigkeit gehört für uns die dauerhafte Leistbarkeit von Wohnraum und zur ökologischen Nachhaltigkeit natürlich die ressourcenschonende Umgangsweise mit der Umwelt. Dem haben wir wiederum jeweils zwei Typen zugeordnet, zwei Wohnformtypen, die initiative und inklusive, produktive und genügsame und die wandelbare und die ökosensitive Wohnform. Damit nicht genug, das haben wir dann noch einen Schritt komplizierter gemacht und haben jeder diesem Typen drei Strategien zugeordnet. Und da kann man das sozusagen auch wieder zurück in diese Kreisgrafik ordnen, in diesen Kompass, wie wir das genannt haben. Und durch den führt uns jetzt die Sarah durch.
Ja, ich versuche mal ganz schnell durch einen Uhrzeigersinn rumzugehen, damit sich das vielleicht erklärt, wie wir das meinen. Ja. Ja, okay. Ich führe Sie jetzt in einem Schnelldurchlauf dadurch. Ich glaube, wenn man sich da weiter vertiefen möchte, müsste man sich die Studie mal vornehmen. Wir beginnen mit dem Feld der gemeinschaftlichen Wohnformen. Gemeinschaftliche Wohnformen verstehen Wohnen auch als soziale Praxis, schaffen nicht nur Wohnraum, sondern fördern auch Teilhabe und soziale Innovation und ein solidarisches Zusammenleben. Projekte der initiativen Wohnformen haben drei Hauptstrategien. Das ist einmal die Selbstorganisation, also das Initiieren und Betreiben von Projekten, die Partizipation, also ein hohes Maß an Teilhabe letztendlich und auch an Verantwortungsübernahme. Und manche Projekte gehen auch noch so weit und erweitern ihren Wohnraum sozusagen in die Nachbarschaft und wirken dort hinein in ganze Quartiere. Die zweite gemeinschaftliche aus dem Feld der gemeinschaftlichen Wohnformen wären die inklusiven Wohnformen. Die verstehen sich als Antwort auf Diskriminierung und Ungleichheit auf dem Wohnungsmarkt, da viele Menschen nur schwer passenden Wohnraum finden. Sie werden oft durch soziale Träger initiiert und fördern auch dort Selbstbestimmung und Teilhabe. Strategien, die darin vorkommen, sind so etwas wie kuratierte Gemeinschaften, meint so viel. Gemeinschaften werden ganz gezielt, vielfältig zusammengesetzt, um eben zu funktionierenden Sorgestrukturen zusammenzuwachsen. Dabei ist auch der Begriff der Intersektionalität ganz wichtig, weil da nochmal sozusagen auf doppelt diskriminierte Menschen sozusagen eingegangen wird und gerade für die Leute, die eben nicht für sich selber gut agieren können, quasi eine Art Anwaltsplanung geschieht. Im nächsten Themenfeld geht es um die dauerhafte Leistbarkeit. Da gibt es auch sozusagen zwei Hauptrichtungen, wie man dem begegnen kann. Einmal bei den produktiven Wohnformen verschwimmen letztendlich ein bisschen die Grenzen zwischen Wohnen und Arbeiten. Hier sind so zentrale Strategien einmal der Selbstbau und Eigenleistung, wodurch man einerseits Kosten natürlich senken kann, aber eben auch gleichzeitig der Wohnraum individuell an den eigenen Bedarfen angepasst wird. Eine weitere Strategie ist die der urbanen Subsistenz. Die erweitert letztendlich den Begriff der Produktivität um nicht monetäre, soziale und reproduktive Arbeit. Und bei der hybriden Nutzung geht es letztendlich ganz viel um Räume multifunktionaler zu denken und zu nutzen und auch dadurch flexibler und offener zu halten. Die genügsame Wohnform, die begegnet diesen steigenden Kosten fürs Wohnen einfach nicht durch eine Steigerung der Produktivität, sondern durch eine bewusste Begrenzung und die gerechtere Verteilung von Ressourcen. Zentrale Strategien wären hier die Flächensuffizienz, also quasi die Frage nach dem Genug und dafür aber oft einhergehend mit einer Begrenzung des privaten Wohnraums und einer Steigerung der Gemeinschaftsflächen. Gleichzeitig gibt es Strategien wie andere Standards, andere Baustandards. Das ist eine Art, ein anderer Umgang einfach mit Standards, um Kosten zu senken, günstiger und auch experimenteller zu bauen. Dann gibt es sozusagen in dem großen Bereich der ressourcenschonenden Wohnformen, gerade an Betracht der eben massiven Belastung, die dann doch durch den Gebäudesektor entsteht, über den hohen Energieverbrauch im Laufe des Lebenszyklus von Gebäuden, aber eben auch durch den Abfall, der beim Abriss entsteht, und natürlich auch die hohe Versiegelung, ist das natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es auch letztendlich zwei Bereiche. Die einen gehen stark damit um, dass sie setzen, also die wandelbaren Wohnformen setzen in dieser im Moment stark auf die Umnutzung von leerstehenden Gebäuden, aber eben zum Beispiel auch von Nichtwohngebäuden, die man eben auch in, hat unsere Studie auf jeden Fall auch einige Projekte drin, wie Nichtwohngebäude zu Wohnraum werden können, setzt natürlich auch an einem gewissen baukulturellen Wandel an, wo sich der Fokus ein bisschen verschiebt vom Neubau auf Reparatur, Erhalt, Transformation. Und als letzter Punkt vielleicht oder als letzte zwei Punkte da drin noch die flexiblen Räume. Das sind sozusagen Räume, die sich verändernden Bedarfen anpassen lassen und somit einfach auch ihre Lebensdauer und ihre Funktion länger behalten können. Und als Gegenpart dazu die elastischen Betriebssysteme, das meint nicht so sehr eine Veränderung des Gebäudes an sich, sondern der Nutzung und der Nutzenden, also über bestimmte Belegungsregeln. Und ja, weil wir haben halt auch festgestellt, Wohnraum muss einfach effizienter verteilt werden, denn das Wohnraumproblem ist einfach oft auch ein Verteilungsproblem. Und am Ende noch die ökosensitiven Wohnformen, die so ja, ganz klassisch letztendlich auch auf ökologische Baustoffe auf der einen Seite setzen oder eben das zirkuläre Bauen in den Vordergrund setzen, wo es nicht nur geht, regenerative Materialien zu verwenden, sondern eben auch so zu bauen, dass man wieder rückbauen kann. Und im Idealfall kommt man dann noch zu einer positiven Klimabilanz. So, wenn man jetzt sozusagen die Projekte einfach mal in ihren, also man sieht immer in diesem Kompass sozusagen, in welchem Strategiefeld sie gewisse Ausschläge haben und wie intensiv quasi da die Strategie eingesetzt wurde. Dadurch entstehen so ganz verschiedene Muster, in denen man schon so ein bisschen sehen kann, an welchem Schwerpunkt das Projekt sitzt. Man sieht, es gibt so Spezialisten, es gibt aber auch totale Multitalente. Und ich würde jetzt noch mal ganz schnell eins anreißen. Ich glaube vielmehr, das ist dieses hier. Man sieht, es ist relativ dunkel. Das ist das Collegium Academicum, ein selbstverwaltetes Studierenden- und Azubi-Wohnheim in Heidelberg. Genau, also das entstand 2013 aufgrund einer studentischen Initiative, letztendlich durch Menschen, eigentlich ohne große Lobby, ohne Geld und ohne Grundstück sozusagen. Und sie haben es aber geschafft, einen selbstverwalteten, bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum zu schaffen. Und in diesen Gebäuden wird quasi unter dem Leitbild auch der Suffizienz genügsame Lebensstil auch quasi als eine Art Reallabor erprobt. Es besteht auf, gebaut wurde ein, es besteht aus einem Neubau und einem umgebauten Verwaltungsgebäude auf einer eines ehemaligen Kasernenareals. Und da wurde mit sehr viel Eigenleistung, sehr viel Engagement letztendlich ein Neubau und eben ein Umbau realisiert. Ganz kurz, der Neubau und im Bestandsumbau wurde ganz konsequent auf ökologische Baustoffe gesetzt. Generell die ganze Konstruktion ist auf Demontierbarkeit gesetzt. Aber man sieht es hier, das ist mein Blick auf den Grundriss. Es gibt eben in diesem Gebäude ganz verschiedene Optionen, wie man sich letztendlich da drin seinen eigenen Raum gestaltet, ob man sich entweder selber beschränkt auf eine kleinere Fläche und dadurch größere Flächen der Gemeinschaft zur Verfügung stellt. Genau, man sieht es hier nochmal drin. Und die Grundrisse sind von den Studierenden selber anpassbar. Und es hat sich tatsächlich gezeigt jetzt im Laufe der Zeit, dass eigentlich fast alle sich dafür entscheiden, sich auf minimalsten Privatfläche zurückzuziehen und dafür die Gemeinschaftsflächen zu erhöhen. Genau, das Ganze trägt sich auch mittlerweile
jetzt
ganz gut.
Jetzt warten wir mal und warten sicherlich noch mal auf Nachfragen zu Ihren Projekten, die Sie uns heute vorgestellt haben.
Genau, wir würden noch ganz kurz.
Ja? Nee, jetzt machen Sie aus. Ja. Ja. Sie kriegen bestimmt Nachfragen, wo Sie dann noch Gelegenheit haben, aber sonst kommen wir hier aus unserem Modus raus. Erstmal vielen Dank für Ihre Schilderung und die Inputs, die Sie uns hier wirklich dargelegt haben. Zunächst mal so Widersprüche erkenne ich jetzt nicht, aber teilweise doch unterschiedliche Aspekte nochmal. Bei Ihnen ist es, glaube ich, nochmal sehr auch am konventionellen Familienzuschnitt oder Wohnungszuschnittbedarf ausgerichtet. Sie haben auch Veränderungen, was das angeht, jetzt mitbedacht. Aber das muss ich ja gar nicht widersprechen in einer vielfältigen Gesellschaft. Beide kümmern Sie sich um zwei dringende Probleme, die wir haben, nämlich erstens den Wohnungsmangel, dem zu begegnen und natürlich auch die Frage, ökologisches Wohnen machbar zu machen. Und da hätte ich jetzt auch die eine Frage, inwieweit lassen sich diese Dinge, die Sie hier entwickelt haben, wirklich skalieren auf große Zahlen. Denn wir brauchen einige Hunderttausende neue Wohnungen. Und leider kommt man da auch immer an die blöde Frage, was kostet das? Wenn Sie vielleicht da zur Machbarkeit, zur Skalierbarkeit noch etwas ausführen könnten. Und dann, ich denke, wir sammeln noch ein paar Fragen. Ja? Hat sich gemeldet Volker Meyerlei. Dann Dr. Schmidt und Frau Friesema.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Erstmal vielen Dank an alle unsere Referenten heute, die uns diese tollen, nachhaltigen Projekte vorgestellt haben. Das einfach aufzeigt, was für Möglichkeiten wir doch wirklich auch allein schon im Bausektor haben. Wirklich wunderbar. Vielen Dank. Meine Frage geht eigentlich speziell an Frau Eggerbuck und Herrn Buck, aber vielleicht können auch Frau Dr. Hebert und Frau Becker aus ihrer Erfahrung auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Und zwar geht es mir darum, wir sind in Deutschland, gibt es denn große bürokratische Hürden weiterhin bei der Umsetzung solcher Projekte? Ich könnte es mir vorstellen, vielleicht können Sie da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Gibt es denn vielleicht sogar Vorgaben oder Vorschriften, die so ein Projekt an den Rande des Verhinderns bringen? Und auch ganz wichtig, haben wir genügend Fördermöglichkeiten? Werden solche Projekte auch unterstützt? Danke.
Dankeschön. Dr. Schmidt, bitte.
Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und auch, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Ich würde gerne alle Sachverständigen fragen. Ich bin seit 12 Jahren Stadtrat in Karlsruhe. In Karlsruhe ist es so, dass wir in der letzten Zeit Bauprojekte hatten, die wieder eingestellt wurden, weil nämlich absehbar war, dass die Kosten so hoch sind, dass keine Mieter mehr gefunden werden mit den höheren Energiekosten. Es war sogar so, dass ein Gebäude, da war eine tiefe Tiefgarage schon ausgehoben, 3 Stockwerke. Das musste dann wieder zugeschüttet werden, was viel Geld gekostet hat. Ich habe jetzt ein paar Fragen. Also die entscheidende Frage ist, wie kann sich das alles tragen? Ich habe jetzt die Vermutung, dass bei den beiden Projekten, die Sie jetzt jeweils vorgestellt haben, es jeweils so gelaufen ist, dass das Grundstück als eine Gewerbefläche gekauft wurde und dann zur Wohnfläche umgewandelt wurde. Und das führt dazu, dass man allein aus dieser Umwandlung einen sehr großen Mehrwert generiert. Und der kann dann genutzt werden, um das Projekt am Ende umsetzbar zu machen. Vielleicht können Sie jeweils dazu was sagen, weil ich vermute, dass das der Knackpunkt ist, warum Sie überhaupt in der Lage waren, diese Projekte zu realisieren. Aber vielleicht sieht es ja anders aus. Was mich interessiert bei dem einen Projekt, Sie haben ja sogar gezeigt, wie groß die Tiefgarage ist. Da wundert es mich ein bisschen, dass Sie nicht einen Schlüssel von 1:1 haben. Normalerweise würde man ja denken im ländlichen Raum, dass für jede Wohnung ein Stellplatz zur Verfügung gestellt wird, wenn ich natürlich die Tiefgarage kleiner machen darf, weil öffentlicher Nahverkehr in der Nähe ist, dann kann ich auch an der Stelle Geld sparen. Prinzipiell habe ich das Gefühl, dass das Projekt, was Sie vorgestellt haben, Herr Buck, energetisch sehr sinnvoll ist, insbesondere die Möglichkeit, Wasser zu entnehmen an der einen Seite des Geländes und auf der anderen Seite wieder einzuspeisen und daraus Energie zu entnehmen, ist, denke ich, energetisch sehr sinnvoll. Also vor dem Hintergrund habe ich schon das Gefühl, dass Sie da das Beste daraus gemacht haben. Was mich noch interessieren würde, wie groß war jetzt der Anteil an Förderung oder welche Summe oder vielleicht auch prozentual, der Ihnen jetzt noch geholfen hat, vielleicht an beide das jeweilige Projekt zu realisieren. Ja, das wäre es erstmal. Vielen Dank.
Dankeschön, Frau Friesemer.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich fand das wirklich sehr interessant. Wir haben jetzt vor kurzem den Baukulturbericht vorgelegt bekommen. Da stehen ja viele Dinge drin, die sich mit denen, die Sie jetzt genannt haben, auch decken, gerade was das zum Beispiel im Neubau den Flächenverbrauch angeht. Die setzen vor allen Dingen auch auf Umbau. Und ich habe diese Woche Montag die Zahlen noch mal gelesen, wie weit wir eigentlich sind innerhalb Europas. Wir müssen ja bis 2050 sozusagen im Bestand sanieren alles. Und wir haben bisher 25% der Gebäude in Europa, sowohl auch öffentliche Gebäude wie auch private, saniert bekommen. Und wir schaffen ungefähr in einem Jahr 1%. Da würde mich doch interessieren, wie Sie denken, wie man da schneller vorankommen könnte und was die Bundesregierung auch tun könnte, um das zu machen, weil ich schon die Vorteile davon sehe, erstmal aus klimapolitischen Gründen das zu tun, aber auch aus Kosteneffizienzgründen, weil es ja immer günstiger ist, sozusagen den Bestand zu sanieren, als dann neu zu bauen. Das haben wir ja gerade gehört, dass es sich keine MieterInnen mehr dazu finden lassen. Und mich würde interessieren, ob es dann so Punkte sind, wie beispielsweise die Mehrwertsteuern fallen zu lassen bei Renovierungen oder verstärkte Förderungen beim Heizungstausch auszubauen. Genau, und dann hat mich noch interessiert, weil ich auch finde, dass wir im Hinblick auf die Wohnformen in progressivere Richtungen kommen müssen. Und mich würde interessieren, inwieweit Sie einschätzen können, was die Rolle von Genossenschaften dabei sein können. Genau, das wären meine beiden Fragen erstmal. Vielen Dank.
Und Herr Bollmann hat sich noch gemeldet.
Ja, herzlichen Dank auch von mir für die Vorstellung dieser innovativen Projekte, Wohnformen. Eine ganz wichtige Frage auch bei den gesellschaftlichen Veränderungen, die wir demnächst haben oder gerade in diesen Jahren auch in der Tat auch erfahren. Ich hätte nur eine kleine Frage an Herrn Buck und Frau Eggerbuck, nämlich der Punkt, Sie haben ja auf die Lebenszyklusbetrachtung auch speziell auch aufgebaut. Ich bin heute mit der Frage konfrontiert worden, welchen bürokratischen Aufwand das bedeuten würde, sich darauf zu fokussieren, obwohl das ja zugleich auch ein großer Beitrag sein kann, um den CO2-Fußabdruck von Häusern generell zu reduzieren. Können Sie mich da optimistischer stimmen bei der Anfrage, beziehungsweise mir da eine positive Antwort an die Hand geben? Oder würden Sie auch sagen, dass es in der Tat stimmt, dass das mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden ist, dieses Thema stärker in den Mittelpunkt zu rücken?
Gut, viele Fragen. Herr Buck, wollen Sie anfangen?
Ich versuche.
Ich muss gerade noch ankündigen, wir müssen gleich noch zu einer namentlichen Abstimmung. Wann? Okay, dann hätten wir jetzt auf jeden Fall 2x10 Minuten, um auch zu antworten, so ungefähr. Ja? Und deshalb konzise auf die Punkte hin, wäre die Bitte. Dankeschön.
Also die Frage, mehr Wohnraum, wie schaffen wir mehr Wohnraum? Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht, weil es ist eine Illusion, wenn wir davon ausgehen, bauen wird günstiger. Bauen wird nicht günstiger. Wir erleben vor allem in den technischen Bereichen Wärmepumpen, haustechnische Anlagen, die haben sich in den letzten 3 bis 4 Jahren die Kosten verdoppelt. Und das ist nicht wegzudenken. Wenn wir über Förderung nachdenken, dann nützt uns ein zinsloses Darlehen des Bundes nichts, hilft uns überhaupt nicht weiter. Und ich bringe Ihnen ein banales Rechenbeispiel. Wenn wir von Herstellungskosten inklusive Grund und Boden von 7.000 Euro ausgehen, dann haben wir 0% Zins, aber müssen das Darlehen mit 3% tilgen. Das heißt, wir haben pro Jahr, pro Quadratmeter Wohnfläche 210 Euro Tilgung zu bringen. Durch 12 Monate sind das 18 Euro Miete. 18 Euro Miete ist nicht für die normale Familie nicht zu bezahlen. Dazu kommen die Nebenkosten, die Warmkosten, die in letzter Zeit ja gestiegen sind, Grundsteuer und alles Mögliche, Versicherungen, alles Mögliche. Wohnbau trägt sich nicht. Und wir, und da darf ich dem Herrn Dr. Schmidt die Antwort geben, wie wir das geschafft haben, 55 Millionen zu investieren. Das haben wir damit geschafft, indem wir 15 Millionen Eigenmittel, in Klammer 3 Millionen Zuschüsse für das ökologische Bauen, also 12 Millionen Eigenmittel in dieses Projekt gesteckt haben, das Grundstück eingebracht haben, unverzinslich für mindestens die nächsten 10 Jahre. Und nur so war eine Finanzierung von rund 40 Millionen möglich. Wir brauchen den gesamten Mietertrag, um 40 Millionen an diesem Projekt Kapitaldienst zu leisten. Der Rest bleibt unverzinst. Unternehmerisch eine komplette Fehlentscheidung. Wir beide wollten das machen. Wir sind ein Stiftungsunternehmen und haben gesagt, es macht uns Spaß, ein solches Projekt hochzuziehen. Und jetzt kommt sofort das Negative.
ein halbes Jahr später wollten wir in Friedrichshafen zwei Haustypen des gleichen Modells als Wiederholungsfaktor realisieren. Die Preise sind uns davongelaufen. Die zwei Häuser haben mehr gekostet. Wir müssen konventionell bauen. Und dann beantworte ich die nächste Frage von Herrn Meyer-Leis. Seit zwei Jahren warten wir auf die Baugenehmigung für diese zwei Häuser, 35 Wohnungen. Wir haben sie heute noch nicht. Aus 9 Millionen sind Baukosten 10,5 geworden. Weil wir die Baugenehmigung nicht bekommen, weil die Verwaltung nicht in der Lage ist, uns eine Baugenehmigung innerhalb zwei Jahren herauszugeben. Ein Projekt, das mehrfach vorbesprochen war mit allen Ämtern und als alles klar war, wurde das Baugesuch vor zwei Jahren eingereicht. Also wir haben nur Probleme im Wohnungsbau. Und wenn es nicht Unternehmen gibt wie unseres, und da gibt es sicher viele, bei denen die Rendite zweitrangig ist, wird der Wohnungsbau nicht mehr funktionieren in Deutschland. Wir können uns es nicht mehr leisten. Kinderzimmer mit 11 Quadratmeter, für uns ein Tabuthema, wenn die Architekten kamen, kleiner. 11 Quadratmeter für ein Kinderzimmer wollen wir haben, damit das Kind sich wohlfühlt, Schularbeiten machen kann und im Notfall ein zweites Kind dazu kann. Wir haben bei Vierzimmerwohnungen, also Familienwohnungen, immer noch ein Kinderbad mit eingebaut, um den Stress früh morgens in der Familie abzubauen. Alle müssen zugleich aus dem Haus und jeder möchte in ein Bad. Die Zeiten sind vorbei. Das schaffen wir heute nicht mehr. Also ganz gravierende Qualitätsreduktionen.
Ja, einmal vielleicht auch dazu noch zum Stellplatzschlüssel. Sie hatten das angesprochen. Wir hätten gerne viel weniger Stellplätze gebaut, weil einfach wir unheimlich viel Geld unter der Erde vergraben mussten. Die Gemeinde Langenargen wollte eigentlich einen Stellplatzschlüssel von 2,0. Genau, also 2 pro Wohnung, auch für die geförderten Wohnungen. Und dann haben wir gesagt, das können wir nicht machen. Wir haben inzwischen Carsharing, wir haben E-Bike-Sharing, um den Schlüssel auf 1,7 runterzubekommen, 1,67, um eben diese Stellplätze auf dem Areal unterzubekommen. Also wir hätten gerne weniger. Wir haben auch im Moment bestimmt 40 Stellplätze noch frei in der Tiefgarage. Das heißt, die sind nicht vermietet, die sind nicht belegt, aber die sind eben gefordert gewesen. Dann zum Punkt Lebenszykluskosten. Das zu realisieren ist eben manchmal ganz schwierig, wenn man nicht so denkt, wie wir es als Unternehmen denken, da wir eben das Objekt im ganzen Lebenszyklus auch bei uns im Unternehmen lassen. Von der Projektentwicklung bis zum Abriss ist es bei uns. Und da ist natürlich auch schon allein unsere Intention, diese Kosten auch im Betrieb so zu gestalten, dass wir das Objekt eben im Ganzen rechnen. Auch wenn wir es nach 50 Jahren abbrechen, dass wir diese Materialien verwenden, dass es auch dann funktioniert. Und wenn es an Bauträger geht, die verkaufen eben die Wohnung und dann ist sie weg. Und dann interessiert man sich eben oft nicht mehr dafür, was mit dem Objekt passiert. Genau.
Gut, dann haben Sie das Wort, Frau Dr. Herrmann.
Ja, einiges ist ja schon gesagt worden. Vielleicht fange ich mal an mit der Frage der Skalierbarkeit. Das ist eine sehr gute Frage und vielleicht kann ich ein paar von den anderen Fragen da einbinden. Die Projekte, die wir untersucht haben, sind ja von vielleicht auch ungewöhnlichen AkteurInnen gemacht worden. Zwei waren Wohnungsbaugenossenschaften. Also die haben ja oft sozusagen die Möglichkeit für ihre eigenen Mitglieder, wenn sie den Geschäftszweck haben, Wohnraum für ihre Mitglieder zu erstellen, dann müssen sie eben auch da keine Rendite machen. Und das ist ein wichtiger Punkt. All diese Projekte, die wir untersucht haben, haben Nischen und Experimentierräume gebraucht. Alle haben auch übereinstimmend gesagt, das Bau- und Planungsrecht war gar nicht hilfreich. Das war das, was ihnen eigentlich am meisten Kopfschmerzen gebracht hat, was möglicherweise auch Dinge verteuert hat. Wir haben es ja vorhin gesehen, es gibt diese Zielkonflikte und ich glaube, dass die Ämter ja alle das Gute wollen, aber wenn Politik dabei helfen könnte, diese Zielkonflikte, sagen wir mal, wegzuverhandeln, statt sie sozusagen dem Bauherrn vor die Füße zu legen und zu sagen, dein Problem, dann wäre da schon viel geholfen. Also ich glaube, es müssen, oder das haben unsere Protagonisten alle gesagt, eine andere Planungskultur wäre schön. Also dass man sich eben hinsetzt und gemeinsam überlegt, wie man Dinge umsetzen kann. Oder dass es vielleicht auch Experimentierklauseln gibt, wo bestimmte Parameter mal ausgesetzt werden. Stellplatzschlüssel 2,0, da kann ich nicht günstig bauen, das geht nicht. wie wir schneller werden können in der Sanierung. Ich glaube, da müssen wir auch über diese elastischen Betriebssysteme nachdenken. Da gibt es Modelle, wie man zum Beispiel im Einfamilienhaussektor durchtauscht. Also dass die Leute, die im Remanenzeffekt dann auf zu großer Fläche wohnen und vielleicht auch so alt sind, dass sie keine Kredite mehr kriegen oder keinen Sinn drin sehen, sich noch eine Wärmepumpe einzubauen, dass man denen andere Wohnformen anbietet, Mehrgenerationenhäuser in die Nachbarschaft baut, um dann sozusagen Wohnungen wieder oder Einfamilienhäuser an junge Familien vergeben zu können. Das ist super kompliziert, aber auch eigentlich tatsächlich eine gute Idee, weil ich brauche auch gar nicht mehr Wohnraum. Also wir sind ja keine wachsende Gesellschaft. Eigentlich, wenn wir uns besser verteilen würden, wenn das nicht so schwierig wäre und manche Städte sind Boomstädte und andere ja, verlieren Einwohner, dann wäre also ne, von der rechnerischen, von der Quantität her, wir haben so viel Wohnfläche wie noch nie. Das ist ja eigentlich ja, nicht logisch, wenn man sich überlegt, naja. Aber es ist sozusagen, es wird immer teurer, Fläche herzustellen und immer weniger leistbar für viele. Da könnte man ja auch drauf kommen, dass man wieder auf weniger Fläche wohnt.
Also doch ganz ehrlich, ich meine, ich bin auch Architekt. Ich kann das nicht mehr hören. Ich weiß nicht, ob Sie jemals schon irgendwie für sich selber was gebaut haben. Für was haben Sie das gebaut? Doch für all das, was Sie in Ihrem Leben machen wollen, Raum zu haben. Und am Anfang vielleicht hat man diese Tradition, dass man noch eine Familie hat. So, aber irgendwann kommt man dahin und sagt, wow, ich habe mein halbes Leben für dieses Haus gearbeitet und ich finde das toll, dass ich jetzt mal einen Raum habe, den ich ganz alleine habe, wo nicht meine Kinder sind. Und vielleicht hat man noch Eltern, die man pflegen muss und sagt man, wow, ich habe ein Haus und ich kann die da pflegen. Und wenn man keinen hat, hat man trotzdem sein Leben dafür gearbeitet und zahlt auch dafür. Dieses Politische immer zu sagen, dass das ja eigentlich unfair ist, wenn man 40 Jahre im Haus abgezahlt hat, dass man nachher halt vielleicht 2-3 Räume zu viel hat, das finde ich einfach nicht richtig. Und Sie widersprechen sich auch hier als Fachleute. Sie haben eben gesagt, es wäre toll und die Studenten wenn alle so hätten sich zurückgezogen und eine kleine Nische würde denen reichen. Sie hätten, wären da hingegangen und hätten gesagt, okay, das kann alles die Gemeinschaft machen. Sie haben gesagt, 11 Quadratmeter Kinder, das ist das Minimum, was wir haben. Was denn jetzt? Ich kenne keinen Jugendlichen, der zu Hause sagt, ey, ich gebe mal Raum ab. Ich gebe die an die Familie, boah, allgemein. Vielleicht fragen Sie dann mal die Studenten, warum die das tun. Vielleicht, weil sie weniger Geld haben und sie nicht mehr nicht leisten können. Ja, also das politisch aber als Forderung in den Raum zu stellen und sagen, ey, wir Politik sollen jetzt dafür sorgen, dass Studenten vielleicht nur noch auf 8 Quadratmeter leben, weil das reicht ja, da haben sie vielleicht ein bisschen mehr Gemeinraum. Ich finde, so können wir nicht diskutieren. So, wenn Sie sagen, man braucht keine 2 Autos pro Wohneinheit, ich würde sagen, Sie haben gesagt 1,7. Sie haben gesagt, 40 Stellplätze sind frei. Nachher sind wir bei 1,5 Stellplätzen. Man muss mal gucken, wo man da ist. Wenn ich hier in Berlin bin und kann überall hinfahren, da brauche ich auch keinen Stellplatz. Ja, aber mir im ländlichen Raum, wow, wenn Vater, Mutter und vielleicht auch noch die Kinder irgendwo arbeiten, ja, wo wollen sie die Autos denn hintun? Und dann stehen die auf der Straße. Dann ist die Allgemeinheit dafür zuständig, dass die Autos irgendwie wegkommen. Also so einfach ist es nicht, wie in der Theorie ist. Und die Leute entscheiden sich, die sagen ein Haus und damit ist das flexibel. Da kann ich machen in dem Haus, was ich will. Ja, also wir bauen schon flexibel. Da können die Leute sich entscheiden. Die sind manchmal dumm in den Grundrissen. So sind die Architekten auch dumm. Aber es ist ja nicht so, dass wir die Welt neu erfinden müssen. Wir haben ein flexibles Bauen. Ja, ich bin einzig, wo ich mit Ihnen einer Meinung bin. Es ist zu teuer. Wir werden wahrscheinlich nie davon runterkommen, dass es teuer ist. Aber die Flexibilität haben wir. Und wir haben auch das Recht der Leute zu entscheiden, wie sie wohnen wollen, wenn sie es selber bezahlen will, nicht auf zulasten der Allgemeinheit geht. Entschuldigung.
Oh, mit Blick auf die Uhr. Ja, also wirklich nur ganz kurz. Ja, eine Ergänzung dazu und dann haben Sie aber auch noch mal Zeit zu erwidern. Und dann erwarte ich auch, dass alle so lange hier bleiben, ja, bis die Antwort gegeben ist. Herr Dr. Schmidt, eine Minute.
Ja, Herr Buck, zunächst an Sie. Vielen Dank, dass Sie da dieses Projekt realisiert haben, weil es sind ja wirklich nur Mietwohnungen und das ist ja wirklich eine rare Geschichte. Aber Sie haben ja auch durchblicken lassen, wenn Ihnen das Grundstück nicht schon als Gewerbefläche gehört hätte, hätten Sie es nicht machen können. Das war die eine Sache. Aber ich habe jetzt noch eine kurze Frage an alle. Ich habe mir sagen lassen, in Österreich kostet das Bauen nur 2/3 von dem, was es bei uns kostet. Und da muss ich doch fragen, woran liegt das? Und können wir das nicht auch wieder erreichen? Weil es geht ja darum, dass am Ende die Leute die Wohnung nicht mehr bezahlen können. Und es ist doch ein Riesenproblem. Danke.
Dr. Kraft, genauso kurz.
Ja, ganz schnell. Sie hatten, Herr Buck, ganz kurz, Sie hatten 7.000 Euro angegeben, Baukosten pro Quadratmeter. Schließt das das Grundstück mit ein oder nicht? Okay. Und das Nächste ist, Sie hatten für das Brauchwasser ein Blockheizkraftwerk eingebaut. Kommen Sie immer noch auf die 65% erneuerbaren Quote, wenn Sie das Blockheizkraftwerk aller Voraussicht nach mit schnödem Gas betreiben?
So, ja. Jetzt haben aber erst noch mal die Kolleginnen die Gelegenheit, weiter auszuführen. Und Sie kommen auch noch kurz dran. Und wir behalten die Uhr im Blick. Bitte schön, Frau Dr. Hebert.
Wir wollen überhaupt niemandem sein Häuschen wegnehmen. Das ist vielleicht verkürzt angekommen. Was aber tatsächlich so ist, ist, dass jetzt, wenn Menschen in Mietwohnungen wohnen und sie haben einen alten Mietvertrag und sie wollen vielleicht sich verkleinern, dann zahlen sie mehr Miete als vorher. Also das heißt, der Markt ist ja im Moment alles andere als entspannt. Und junge Familien haben große Schwierigkeiten, an das Einfamilienhaus zu kommen, selbst wenn sie nicht neu bauen wollen, sondern ein bestehendes Haus kaufen. Das war in dem Zusammenhang, dazu war unsere Bemerkung gemeint. Also eine Verteilung nicht im Sinne von sozialistischem Du musst und du sollst, sondern eine Ermöglichung zu fördern, dass die Angebote sozusagen auch wieder adäquat angenommen werden können. Was waren die? Ich muss jetzt nochmal.
Stichwort, Frau Friesemer. Warten Sie noch auf.
Ich hatte eine Frage. Mikro bitte an. Genau, meine Frage war, wie man es beschleunigen kann, den Bestand zu sanieren, genau. Sozusagen.
Ja, also das war eben, da hatte ich angefangen, darauf zu antworten, indem man die findet, die das wollen. Also die Leute, die eben Lust haben und noch Sinn drin sehen, sich ein Häuschen, in dem sie noch 30 Jahre wohnen, mit ihren Kindern schick zu sanieren und die sich das auch leisten können. Und nicht das zu versuchen, weil wir haben einen Wohnungsbestand, der sehr stark überaltert ist und demografisch schwierig. Und dass man da sozusagen bei denen ansetzt, die... Also die willig sind. Das wäre unsere Antwort. Das hilft vielleicht nicht auf mehr als 2%, aber das dauert eben. Und man muss auch aufpassen, dass man quasi günstige Bestandswohnungen erhält. Das ist auch wichtig. Also dass es möglicherweise nicht energetisch top ist, aber eben sozial wichtig. Im Moment gehen uns ja die Sozialwohnungen verloren, weil sie aus der Bindung fallen. Und wir kommen nicht hinterher mit dem Bauen, weil es zu teuer ist. Zu Wien und den Österreichern, die haben auch ein tolles Modell, nämlich dass sie den Boden im Grunde günstiger abgeben. Es gibt in der Stadt Wien die soziale Bodennutzung. Also da wird sozusagen qua Bebauungsplan ein Grundstück weniger wert, weil ich kann darauf nicht eine maximale Rendite realisieren. Und dadurch kann ich es auch günstiger erwärmen. Das muss man ja nicht machen, aber es gibt es. Also nur zu der Antwort, wie kriegen die Österreicher das hin, billiger zu bauen? Das ist ein Teil der Antwort.
So, jetzt haben Buchs die Gelegenheit zu antworten.
Nur ganz kurz zu den
Dr. Kraft und wozu auch immer Sie noch Stellung nehmen wollten.
Genau, vielleicht zu den Baukosten Österreich-Deutschland. Ein Großteil liegt in den Baunebenkosten. In Deutschland sind die Baunebenkosten bei knapp fast 20% und in Österreich liegen sie bei 13%. Und das liegt einfach an den Auflagen, an den Hürden, die wir in Bürokratie, die wir in Deutschland einfach mehr haben. Die Herstellung, würden wir sagen, ist vergleichbar, weil wir bauen auch viel mit österreichischen Unternehmen. Da gibt es keinen, aber die Baunebenkosten sind der Betrag. Von Baugenehmigung oder ich brauche noch einen Fachingenieur mehr. Früher haben wir nur 5 Fachingenieure gehabt, jetzt haben wir 14, 15, die alle die Kosten einfach nach oben treiben. Und je mehr höheren KfW-Standard, je mehr Fachingenieure brauche ich. Also es beißt sich manchmal ein bisschen die Förderung, die ich durch den KfW bekommen könnte.
Vielleicht darf ich noch kurz auf die Frage Gasverbrauch. BHKW mit Gas, wir hätten es am liebsten mit Wasserstoff betrieben, aber das ist uns politisch nicht genehmigt worden. Also wir haben eine super Energiebilanz im ersten Winter. Wir haben den Gaskessel so gut wie nicht als Spitzenlastkessel gebraucht. Wir sind erheblich über 65% an erneuerbaren Energien. Zeigt sich durch die 25 kWh pro Jahr und Quadratmeter, die wir brauchen. Und jetzt darf ich vielleicht nur noch einen Vorschlag machen, wenn Sie den Wohnungsbau forcieren wollen. Der einfachste Weg ist, machen Sie einfach die nächsten paar Jahre die Umsatzsteuer weg. ein Beschluss und Sie haben 19% weniger Kosten. Wenn nicht die Umsatzsteuer, die Mehrwertsteuer weg, dann haben Sie, wenn nicht gebaut wird, haben Sie auch keine Steuereinnahmen. Also dann lassen Sie bauen und dann haben wir wirklich 19% geringere Kosten.
Ja, das würde jedenfalls funktionieren, wenn wir dafür eine Mehrheit auch mit den Haushältern zusammen bekommen. Aber das ist immer eine hartnäckige Hürde, wenn es ums Geld geht. Gut, ich schaue noch mal. Herr Bollmann hatte noch eine Frage. Vielleicht schaffen wir die noch. Ich glaube, danach müssen wir tatsächlich dann hier Schluss machen, damit wir rechtzeitig zur Abstimmung kommen. Herr Bollmann.
Ja, ich glaube, wir machen wir keine Sorgen darum, dass wir zur Abstimmung kommen. Erstens, die geht ja nicht nach einer Minute zu Ende. Zweitens, wir sind alle sportlich hier miteinander. Insofern, ja, glaube ich, passt das schon einigermaßen.
Am besten stellen Sie jetzt Ihre Frage.
Nein, also ich will vielleicht nur mal klarstellen. Auch noch mal. Erstens, bei der Stellplatzfrage, das ist für die urbanen Bereiche eine ganz relevante. Es gibt allein in meinem ehemaligen Ratsballkreis gibt es einfach Straßenzüge, die sind nie dafür gedacht gewesen, dass dort mal wirklich jeder Haushalt teilweise drei, vier Autos hat. Das will ich den Menschen auch gar nicht irgendwie böse nehmen, weil jeder natürlich mobil sein will. Das Problem ist nur physikalische Grenzen. Das ist, ich würde gerne irgendwelche schwarze Löcher gerne finden, wo man die Autos reinschieben kann, wieder raus und kann. Die wird es so leider nicht geben. Und deswegen fand ich es richtig gut, dass auch dann hier vorgestellt worden ist, dass man das kombiniert mit Sharing-Modellen. Ja, das mögen einige vielleicht ein bisschen doof finden, aber ich glaube, mit vernünftigen Gemeinschaften, mit vernünftigen Siedlungen wird es auch erfolgreich praktiziert. Mir fallen nur gerade keine anderen Punkte jenseits des Glaubens ein. Und ich war Religionslehrer, über solche Fragen habe ich gerne im Rahmen des Religionsunterrichts unterhalten. Nur im Rahmen der Politik ging es mir lieber um die Frage, was können wir real machen. Deswegen bin ich sehr dankbar um die Thematik, wie kann man das dann fortregeln. Und bei den Vereinfachungen. Erstens, wir können uns wunderbar gerne, wenn wir uns alle darüber einig sind, gerne über kommunale Bodenpolitik gerne unterhalten. Das ist einer der zentralen Punkte. Aber das wird in der Tat, dann bin ich mal gespannt, wie da auf die politischen Mehrheiten kommen, mal ganz offen mal angesprochen, wird aber eine ganz zentrale Frage sein. Und bei den anderen Punkten der Vereinfachung, also das will ich auch mal hier jetzt ohne die übliche Werbenummer jetzt hier zu machen. Also eine derartige Menge an Vereinfachungsprozessen, wie wir jetzt innerhalb von anderthalb Jahren im Rahmen dieser Regierung anstoßen werden, hat es wahrscheinlich in Dekaden vorher noch nicht gegeben. Ich werde jetzt nicht mit dem Bauturbo im Bereich von Genehmigungsverfahren, von Planungsverfahren, mit dem Gebäudetyp E, der jetzt angestrengt wird, wo beide zwei verschiedene Schulen rankommen, wo genau die Punkte rangehen, wo man gucken kann, wie kommt man vom Goldstandard bei unwichtigen Punkten mal runter, um mal vernünftig auch mal bauen zu können. Das ist nämlich auch ein Thema. Ja, denn nämlich über den fange ich jetzt gar nicht mal an, hier zu diskutieren. Ja, und dann über die Bau-GmbH-Novelle, über eine breiteste Phalanx, kommen wir jetzt hier wirklich zu deutlichen Beschleunigungen jetzt wirklich ran. Ja, und die Fragen, die jetzt gerade oft diskutiert, tut mir leid, die Kommentierung musste ich jetzt machen. Das werden dringende Fragen einfach sein. Das mag ich, gönne jedem, ich gönne auch meine Mutter beispielsweise, die ist jetzt in so einer Situation, dass sie vollkommen alleine in einem großen Wohnhaus ist. Das ist aber nicht nur eine Frage von Gerechtigkeit, das ist auch eine Frage von Sinnhaftigkeit teilweise. Es ist eher eine Frage von, ja, die Diskussion, die innerfamiliären, die kenne ich. Ja, und die sind natürlich dann problematisch, aber die gehen natürlich auch in eine Frage, ist das sinnvoll? Und die Fragen muss man gerade im urbanen Raum, wo natürlich dann der Wohnraum knapp wird, auch mal dann diskutieren können, wie kriegt man es dorthin? Wohnungstausch ist eine Sache, über die man diskutieren muss und so weiter und so fort. Ja. Deswegen, ich will nur sagen, diese Moderatorenrolle, Politik muss nicht alles bestimmen, aber Politik muss sich diese Moderatorenrolle durchaus zutrauen. Entschuldigung für diese Meinungsäußerung.
Hier ist Meinungsfreiheit und ich danke allen, die sich hier auch stark eingebracht haben. Ich glaube, vieles hat auch in verschiedenen Lebensphasen seine Zeit und man braucht nicht zu jeder Zeit die gleiche Form von Gemeinschaft im ganzen Leben, sondern das ändert sich und auch nach sehr individuellen Umständen. Und irgendwo blickt man natürlich auch darauf, was man sich leisten kann. All das muss zusammengedacht werden. Und wir müssen hier für all das die flexiblen Regeln finden, um das zu ermöglichen. Denn letztendlich hat Wohnen ganz viel auch mit Lebensqualität zu tun. Wie wohl fühlt man sich? Und als Individuum in seinem Bereich, aber auch als als Gemeinschaftswesen. Auch das gehört dazu. Es wären noch viele Fragen zu klären, serielles Bauen und dergleichen mehr. Wir stehen wirklich hier vor großen Fragen. Wie kriegen wir das hin? Und das ist jetzt der Call. Also das schaffen wir noch entspannt. Aber ich denke, ich habe jetzt auch keine weiteren Fragen mehr. Und wir schaffen auch nicht alle Fragen, die damit zu tun haben. Bleiben Sie uns gewogen und betrachten Sie, was wir hier weiter beschließen. Wir haben ja auch gerade auch in der Wohnungspolitik noch andere Änderungen auf dem Schirm. Und sagen Sie uns gerne die Dinge, die aus Ihrer Sicht wichtig sind, um diesen Weg weiter ja, konstruktiv zu gehen und dazu zu kommen, dass sich möglichst viele Menschen in unserem Land so wunderbare Gebäude und Wohnungen leisten können, wie Sie sie entworfen haben und realisiert haben. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank fürs Hiersein und ja, danke auch vor allem für das Engagement.